Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Good Shots Only. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch, nämlich eine Community Edition mit Katharina Fedora. Wer sie nicht kennt, hört am besten mal in die letzte Folge rein. Heute reden wir aber nochmal mit ihr, denn ihr hattet ganz viele Fragen an sie, die ihr uns auf Instagram gestellt habt. Zum Beispiel, wie viel Geld sie denn eigentlich nimmt für Hochzeiten. Wir haben auch über Geldanlage geredet und wie beispielsweise ihr Tag im Office so aussieht und ob sie Tipps hat, wie sie ihre Bilder bearbeitet. Das alles erfahrt ihr heute in dieser Folge und wenn euch diese Art gefällt, die Community Edition, dann lasst es uns gerne wissen und dann machen wir sowas vielleicht nochmal wieder.
Der Fotografie-Podcast.
Diese Woche können wir euch ein richtig cooles Event von Fotokoch verkünden. Das steht nämlich vor der Tür. Am 21. und 22.06. könnt ihr in Düsseldorf alles erleben, was das Fotografinnenherz begehrt. Es gibt Community-Fotowalks durch die City, es gibt Live-Events, ihr könnt anderen zuschauen beim Fotoshooten und lernen, es gibt Aussteller, Sony wird auch dabei sein und ihr könnt euer Equipment clean lassen, das habe ich auch dringend nötig. Also, wenn ihr Bock habt, seid bei den Fototagen im Juni dabei.
Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge Good Shots Only. Das ist eine Community Edition. Die Community Edition jetzt zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass die Fragen von euch kommen. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal ohne viel Gerede los. Und vielleicht machen wir es so, dass Alina und ich einfach immer abwechselnd uns eine Frage raussuchen und Katharina die stellen.
An der Stelle schon mal sorry für alle Namen oder Accountnamen, die wir falsch aussprechen werden.
Yes.
Wir geben unser Bestes, aber manchmal weiß ich einfach nicht genau, wie die Aussprache ist.
Und danke für alle eure Fragen. Richtig, richtig cool. Wir wünschen uns
danke.
Jetzt eigentlich viel häufiger Fragen von euch für unsere Interviewgäste. Also keep that work up.
Ja, also danke. Danke für die ganzen Fragen. Freut mich sehr und ich bin ganz gespannt.
Alina, leg los.
Wir starten mit einer Frage, wie dein Arbeitsalltag so aussieht. Denn Leni Storytelling hat geschrieben, wie sieht bei dir ein normaler Arbeitsalltag unter der Woche aus, wenn gerade kein Shooting bzw. keine Hochzeit ansteht?
Also, ich bin 10 Minuten von meinem Zuhause in einem Coworking in München und da gehe ich jeden Tag hin und habe jetzt auch mit so ein paar Coworking-Mädels so eine Sportgruppe. Das heißt, eigentlich gehen wir in der Früh erst zum Sport und dann sind wir im Coworking. Dann, dann arbeite ich da den ganzen Tag, bearbeite den ganzen Tag Fotos und streame mir nebenher Trash-TV, kann ich sehr empfehlen für die
Frage.
Ja?
Ich habe noch nie verstanden, wie man beim Fotobearbeiten nebenbei was gucken kann, weil ich gucke doch die gesamte Zeit
auch
auf mein Bildschirm. Ich weiß, das machen 90% der Leute, aber ich check das nicht. Dann höre ich doch einen Podcast.
Ja, jetzt pass auf, ich führe dich jetzt hier in die Kunst ein. Und zwar, also du brauchst dein Handy natürlich zum Streamen, das machst du dir unten an den Bildschirm. Ich weiß nicht, arbeitest du am Laptop oder so einem Bildschirm? Okay, aber so am Laptop kann man es immer voll gut machen. Da macht man sein Handy unten hin. Und es funktioniert nur also Trash-TV ist wirklich prädestiniert dafür, weil alles kommentiert wird. Weil das heißt, wenn du eine normale Serie guckst, dann funktioniert manchmal auch was mit irgendwie so mitblicken.
Ja, ja.
Es wird nicht gesagt. Aber bei Trash-TV gibt es ja immer einen Kommentator oder die Leute kommentieren etwas, dann so in dieser Zelle, da wo sie dann immer sitzen. Und dann heißt es immer so, boah, was Leon da zu Lisa gesagt hat, das ging gar nicht. Und dann, es ist eigentlich wie ein Podcast. Ich kann mir Trash-TV auch Stunden nur mit Ton anhören gefühlt und weiß, was passiert. Und das funktioniert ganz gut. Und sonst finde ich es immer voll gut, wenn man so Serien so wie Gilmore Girls, da ist es jetzt auch nicht krass spannend oder man verpasst jetzt keinen Moment, wenn man nicht hinguckt, sondern ist ja
aber it's a feeling.
Viel.
It's a feeling.
Was sagst du? Nein, ja, ich weiß, was du meinst. Aber manchmal kann man, ich finde, manchmal ist es einfach so monoton zu bearbeiten und dann brauche ich das einfach. Und also ich kann mir auch keine Filme oder so angucken, da passe ich dann auch nicht auf und bearbeite langsam. Aber wirklich so Trash-TV und einfach Serien, die so ganz lang gehen, wo man irgendwann auch die Stimmen auswendig kennt, das ist top. Also wirklich, also gerade Trash-TV ist einfach der Knaller.
Was ist dein Top-Favorit an Trash-TV zum Bearbeiten?
Das ist jetzt eine Frage von Alina Berger Weddings.
gerade gibt es ein neues Format auf RTL Plus, das heißt Love Fool. Das ist richtig, richtig trashig und richtig gut. Aber sonst, ich schaue alles. Ich schaue von Love Island bis Bachelor, Bachelor in Paradise, Ex on the Beach, ich schaue alles.
Du arbeitest ja auch viel, du brauchst.
Ich liebe, dass du so die romantischsten Hochzeitsreportagen und dabei guckst du sich dann so toxische Beziehungen im Hintergrund an.
Lieb ich.
Ich auch.
Paula, bist du bereit?
Ist ihr Arbeitstag schon vorbei? Ja, ne?
Sie ach so. Ah ja, ich streame hier Trash-TV. Und dann, ja, also eigentlich...
Und dann gehst du nach Hause und guckst Trash-TV.
Genau, nee, also tatsächlich hatte ich auch davor nie, also ich habe, also jetzt erst seit neuestem Netflix, ich hatte noch nie Netflix, ich habe mir einfach immer nur Trash-TV gestreamt. Aber ich mache sehr viel mit Freunden abends, ich habe ganz tolle Freunde, eine tolle Beziehung und also genau, dann sehe ich die einfach abends. Und eigentlich mache ich den ganzen Tag, bearbeite ich nur Bilder, mache E-Mails, eigentlich total unspektakulär. Aber also ich liebe wirklich, ich bin jetzt seit 1,5 Jahren hier in dem Coworking und das ist wirklich, das verändert für mich wahnsinnig viel. Ich kann mir auch plötzlich vorstellen, das so zu machen, bis ich 50 bin, weil ich das Gefühl habe, eine Arbeit zu haben. Ich gehe jeden Tag zur Arbeit und davor immer dieses, ich finde das auch toll, in Cafés und so zu arbeiten mal, aber ich war immer so, eigentlich fühle ich mich nicht so, als wäre ich erwachsen. Mhm. Und ich fühle mich jetzt so langsam, so seit einem Jahr, so als wäre ich sowas wie erwachsen, weil ich eine Arbeitsstelle habe, wo ich hingehe. Mhm. Und das mag ich schon sehr.
Boah, das kann ich so nachvollziehen. Dieses Gefühl, auch zur Arbeit hinzugehen.
Hammer.
Alleine ist schön.
Ich fand voll die Antwort super. Auch deine Ehrlichkeit gefällt mir sehr.
Und wieder ausschweifend.
Wie bei so einer Präsentation. Du hast ganz toll präsentiert. Deine Auswahl an Bildern wäre sehr stimmig. Aber,
nein, Spaß. Ich gehe einfach mal hier direkt ein bisschen spicy weiter. Es ist tatsächlich nochmal eine Frage von Lenis Storytelling. Aber ich finde die gerade super. Deswegen kommt die direkt. Und zwar möchte sie wissen, wie man so einen Bekanntheitsstatus wie du hinbekommt.
Boah. Boah, keine, also das ist echt so extrem durch diese Finding Melissa Hochzeit. Dadurch sind dann auch irgendwie andere Leute auf mich aufmerksam geworden. Zum Beispiel habe ich letztes Jahr die Sänger, vielleicht kennt jemand den Alvaro Soler, man kennt ihn vom Namen meistens gar nicht so, aber er läuft richtig oft im Radio und seine Verlobte folgt ihr und das sah ich auf mich aufmerksam geworden. Und dann hat das, würde ich sagen, gar nichts mit mir als Person zu tun, sondern dadurch, dass ich quasi, sagen wir mal, ihn fotografiert habe, haben die Leute, also weiß ich nicht, manchmal kommen so Leute zu meinen Studio-Sessions und sagen, boah, sie sind ganz aufgeregt, dass sie jetzt hier sind, weil ich habe ja schon Alvaro Soler fotografiert. Und das ist so komisch, weil als ob ich quasi, als ob seine Aura dann noch mit mir mitschwebt und die Leute dann auch irgendwie, also ich glaube...
Auch er ist ja ein Mensch. Also das ist das Ding, total, was man sehr schnell lernt, wenn man diese Menschen kennenlernt. Das sind auch nur Menschen. Manche sind nett, manche sind doof und ja.
Total. Ja, und ich glaube, also das ist einfach das, was, also dass das nicht an mir liegt, sondern einfach an, ja, an den Kunden, die ich da fotografiert habe. Und deswegen, glaube ich, haben die Leute da so ein Gefühl gehabt. Und ich hatte einfach Glück mit der Reichweite, die die Personen haben. Und also so würde ich sagen.
Da muss ich aber nochmal kurz einhaken, weil du hast ja, bevor du die beiden fotografiert hast, Melissa und Flo, auch schon eine ganz gute Reichweite gehabt. Und also ich kannte dich vorher und ich denke, sehr viele andere auch. Und vielleicht ist dann die Frage eher, wie hast du es denn zu dieser Reichweite davor überhaupt geschafft?
Der wichtigste Punkt ist wirklich, sich zu überlegen, was man gerne ansprechen möchte, was für ein Stil. Und ich glaube, manche Leute definieren ihren Stil nicht genau genug vielleicht, dass man auch wirklich dann so eine Schiene fährt. Keine Ahnung, dass man irgendwie einen Wiedererkennungswert hat. Und zwar, ich rede dabei nie von den Fotos. Ich glaube, das war für mich zumindest eine krasse Erkenntnis, dass es dabei nie um den Fotostil geht, meinen Fotostil, sondern immer nur um den Stil der Personen, was die tragen. Also zum Beispiel, ich glaube, wenn man manche fragen würde, hey, was sind deine Traumkunden? Was trägt denn dein Traumbräutigam für einen Anzug? So, manche Leute würden sich denken, naja, keine Ahnung, ich will halt Hochzeiten fotografieren. Und da habe ich mir auf jeden Fall, ja, durch meinen Freundeskreis einfach und durch meinen Freund, weil die sind alle nicht Fotografen, den habe ich immer Bilder gezeigt von Hochzeiten, irgendwie von einem Brautpaar. Und der einzige Kommentar war immer, boah, der Anzug gefällt mir aber nicht. Und so, und das fand ich immer so ganz spannend, dass die immer nur so den Stil der Leute bewerten. Und dann habe ich mir darüber viel Gedanken gemacht und habe dann versucht, nur so eine Stilrichtung zu machen, weswegen ich dann vielleicht einen konsistenten Stil hatte oder so, wo man dann folgt. Und ich habe so viele freie Projekte gemacht. In den ersten Jahren das wirklich gefühlt einmal in der Woche jemanden fotografiert und zwar nicht einfach nur, also das ist ganz spannend, weil ich mich jetzt so mit dem Thema auseinandergesetzt habe für diesen Vortrag bei Julia und Jill. Es gibt quasi verschiedene Arten, warum man freie Projekte machen kann. Natürlich einmal, um zu üben, damit man keinen Druck hat. Dann, dass man was für sein Portfolio hat. Und dann gibt es aber auch einen wichtigen Punkt, finde ich, dass man auf den Schirm von bestimmten oder auf den Radar von bestimmten Leuten gerät. Und ich habe mir dann irgendwann angefangen, in München relativ viele, also viel auf Instagram gesucht, Leute rauszusuchen, die mir richtig gut gefallen haben, so vom Stil und so, wie die so ihren Lifestyle gestalten. Und die habe ich dann nach freien Projekten gefragt und eigentlich also einfach ein paar Shootings in der Stadt gemacht. Und die haben das dann wiederum natürlich...
Potenzielle Kunden.
Ja, genau. Also und die haben mich dann auch für ihre Hochzeiten oft gebucht. Und ich habe immer darauf geachtet, dass es eben der gleiche Stil ist. Weil ich finde, wenn man ein freies Projekt macht mit einem Paar, wo man hin möchte, und die teilen das und taggen dich und dann gehen sie auf dein Profil und dann ist das aber nicht das, wie das quasi das Shooting aussah, dass man quasi so eine krasse Konsistenz reinbringt in seine Arbeit und in die freien Projekte. Und ich glaube, dann wächst das irgendwie so.
Das war eine tolle Antwort.
Okay. Okay. Stopp.
Vielleicht, in dem Sinne passt aber vielleicht auch noch eine Frage von Lucia Gistel. Fotografie.
Ja, liebe Grüße,
gut.
Die kenne ich gut.
Sie hat nämlich gefragt, planst du all deine Instagram-Beiträge oder entstehen sie spontan? Wie machst du das mit dem Portfolio, was nach außen gezeigt wird?
Oh, darf ich euch ganz kurz die Frage zurückstellen? Plant ihr oder macht ihr spontan?
Ich habe eine Zeit gehabt, beziehungsweise ich bin gerne oder ich würde gerne mehr planen. Und teilweise mache ich mir auch wirklich Tage und setze die Bilder schon so hin und schaue, wie es aussieht. Und dann gibt es Zeiten, zum Beispiel, wenn die Saison ist, da bin ich einfach froh, wenn ich was poste.
Aber du planst es nicht vor. Also du hast keine App, wo es dann heißt, da kommt es, dann kommt es da online.
Nee.
Okay. Und du, Paula?
Ich jetzt seit ein paar Monaten schon, weil ich es gemerkt habe, dass ich es sonst nicht packe. Und ich mir gesagt habe, ich plane lieber einmal im Monat vor, nehme 3 Stunden, mache das und dann haue ich die raus. Allerdings muss ich sagen, dass ich sie dann meistens nicht zur richtigen Uhrzeit poste. Also die App postet nicht automatisch, sondern sagt nur, hey, du musst jetzt posten und dann mache ich das. Das heißt, ich poste sie meistens dann zu anderen Uhrzeiten, anderen Tagen. Aber ich habe alles vorbereitet. Ich muss nur noch Copy und Paste einfügen, hochladen, fertig.
So ist bei mir im Winter auch. Da versuche ich, die Beiträge vorzudenken. Aber dann mache ich die einfach in Instagram. Ich war jetzt nicht, dass ich eine App habe, wo ich das so mir genau...
Aber bei Instagram kann man da nicht sehen, wie das angezeigt wird im Raster, ne? Weil ich finde das ganz nice in den Apps, dass man...
Diese Funktion hatten die kurz. Habt ihr das gesehen? Da konnte man so auf Preview klicken.
Vorschau.
Aber die gibt es nicht mehr. Also bei mir nicht mehr auf meinem Profil.
Ich habe das noch.
Oh.
Na, dann gucke ich mal, ob ich das habe. Dann kann ich ja auch bei Instagram vorplanen. Aber genau, ich versuche, soweit es geht, vorzuplanen. Aber man kennt es, es gibt immer Wichtigeres als Instagram. Sollte nicht sein, aber ist so.
Wie ist es bei dir, Katharina?
Ja, aber ich finde das ganz spannend, weil ich habe mich letztens mit Fotografen ausgetauscht und da ging es eben darum, da geht es die ganze Zeit nur so, okay, sie wollen mehr aktiv auf Instagram sein, sie wollen das jetzt auch planen und man muss dazu sagen, ich habe keine Erfahrung mit Planen, weil ich das nie mache. Natürlich habe ich eine App, um zu gucken, wie sieht das nächste Bild aus, wie sehen könnten die nächsten 10 aussehen, so ungefähr. Aber ich also poste immer händisch und glaube auch, dass das reichweitenmäßig was bringt, weil du ja dann auch direkt, wenn du es postest, das sind deine Story postest und man guckt sich ja mehr Stories an. Das heißt, es sind ja entscheidend diese ersten, keine Ahnung, 20 Minuten oder eine halbe Stunde, wie die Reichweite ist. Das heißt, ich glaube, wenn es einfach nur hochgeladen wird, ohne dass es in der Story ist, auch wenn du es 2 Stunden später in die Story machst, glaube ich, hat es nicht den Effekt, wenn du es direkt in die Story machst. Und ich versuche natürlich jetzt im Winter nicht, aber immer super aktuell zu posten. Also sobald eine Hochzeit ist, versuche ich das zu posten und tag auch immer so, man kann ja so versteckt taggen einfach. Also ich tag dann danach schon die Dienstleister, aber sonst tagge ich auf jedem Foto alle Dienstleister immer. Und ich glaube, je aktueller es ist, desto besser kommt es an. Und da merke ich wirklich immer, nach jeder Hochzeit, wenn ich was poste, alle Freunde gefühlt teilen das, die Braut teilt es und so weiter. Und dann versuche ich immer relativ viele Beiträge von der Hochzeit zu machen, weil das ja dann wieder alle rumteilen. Deswegen habe ich mich noch nie mit Planen auseinandergesetzt, weil ich folge irgendwie auch gerne lieber Fotografen, wo ich das Gefühl habe, es ist irgendwie so, nicht Realtime, aber so ein bisschen gerade aktuell und nicht einfach nur ich weiß es nicht. Aber also ich plane auf jeden Fall nicht. Ja, vielleicht erleichtert es das, aber ich kann dazu keine Erfahrung abgeben, ob sich das bei mir dann was ändern würde mit der Reichweite oder verschlechtern oder verbessern.
Wie machst du das mit den, also erstens mit DienstleisterInnen, hast du da schon im Fragebogen irgendwie so drin, dass die das alles vorher angeben? Und zweitens habe ich gesehen bei dir, dass du auch ganz oft die GästInnen tags. Also fragst du auf der Hochzeit nach deren Instagram, fragst du danach, wie läuft das ab?
Ja, lustig. Das war jetzt einmal die Hochzeit, die ich ganz oft gepostet habe auf Sizilien. Da habe ich alle Gäste getaggt, weil Traum die Braut, es war so süß, da hat mir einfach die Braut, ich habe einen Beitrag gepostet und es hat keine 2 Sekunden gedauert und die Braut hat mir alle Instagram-Accounts von allen Gästen geschickt und meinte so, tag alle, die freuen sich voll. Und ich war so, okay. Und dann habe ich mir erstmal die Leute so angeguckt, wer das so war. Also ich kannte die Instagram-Accounts auch nicht davor. Und dann habe ich mir gedacht, Gott sei Dank wusste ich das vorher nicht, weil da war ein Paar, die haben mich so fasziniert. Die sahen einfach aus wie Superstars, aber waren total bodenständig. Deswegen dachte ich mir, okay, die haben einfach nur so eine krasse Attitude oder so. Und dann habe ich die angeklickt und dann war sie einfach die Ex-Freundin von Harry Styles. Wie krass ist das? Und ich war so, okay, gut, dass ich das nicht wusste auf der Hochzeit. Ich dachte, du bist einfach nur eine süße Freundin von der Braut. So, und das war dann echt lustig, als sie mir danach diese ganzen Sachen geschickt hat und ich die Leute markiert habe. Aber nee, normalerweise tagge ich nicht die Freunde, das war nur jetzt die Hochzeit. In der Regel kriegt man durch die Planer eigentlich so eine Dienstleisterliste dann. Oder ich frage es auf jeden Fall auch vorher ab. Nicht viele Sachen, aber Kleid, Haare, Make-up, Blumen, Musik, so. Frage ich ab.
Dazu passt gerade noch eine andere Frage. Cigenia Biliani hat gefragt, welche Fragen stellst du den Brautpaaren in den Kennenlerngesprächen?
Oh, die Frage liebe ich, weil ich mir schon oft gedacht habe, dass ich richtig schöne Kennenlerngespräche habe, weil ich finde, dass ich ganz schöne Fragen stelle. Und ich habe da sogar eine PDF. Ich sag einfach mal die Fragen.
Es gibt ein kleines Rollenspiel. Wir sind dein Paar, Paula und ich. Hallo, Katharina, schön, dich kennenzulernen.
Hallo. Nein, aber ich habe, also ich kann mal so Standardfragen. Wie seid ihr auf mich gekommen? Finde ich immer total spannend. Frag am Anfang immer, also wo kommt ihr her? Wie habt ihr euch kennengelernt? Was macht ihr beruflich? Wie habt ihr euch verlobt? Und so weiter. Auch so, was ich voll spannend finde, zu fragen, als ihr euch dann verlobt habt, also was habt ihr dann irgendwie, wolltet ihr gleich im nächsten Jahr heiraten oder wie kommt ihr überhaupt darauf, keine Ahnung, in Italien zu heiraten oder wieso heiratet ihr da, wo ihr heiratet? Und was ich immer liebe zu fragen ist, wie seid ihr so auf eure Location gekommen, wie seid ihr da vorgegangen und was war euch wichtig bei eurer Location? Und dann kriegt man so viel raus, wenn Leute irgendwie sagen, wir wollten, dass alle Freunde da schlafen, weil wir mit unseren Freunden sehr eng sind und solche Sachen. Ich finde, das sind immer so... ja, die dann irgendwie spannend sind und dann, wie sie sich ihre Hochzeit vorstellen und ob sie schon viel auf Hochzeiten waren von Freunden und ob sie dann da, man findet ja dann manchmal so heraus, was gefällt uns nicht und ob sie das schon sagen können und ob sie eben schon viel auf Hochzeiten waren als Paar oder getrennt und da erzählen die Leute so interessante Dinge, dass sie dann zum Beispiel sagen, ja, also, keine Ahnung, da gab es einen Vorabend, das fand ich total cool. Oder da gab es eine Band, aber ich will eher einen DJ. Also ich finde, das sind einfach so Sachen, um so ein Paar so gut kennenzulernen. Dann frage ich, welcher Plan so bis jetzt steht. Dann, ob sie noch Dienstleister brauchen, die ich ihnen empfehlen kann. Also nicht so runtergerattert, man unterhält sich dann natürlich schon, aber das sind so ungefähr die Fragen. Und dann frage ich, wie sich ihre Gäste zusammensetzen, ob es eher viele Familien sind oder viele... also wie Familienmitglieder oder viele Freunde, ob das eher Uni-Freunde sind, eher Schulfreunde und so. Einfach, um so ein Gefühl für die Gesellschaft zu bekommen.
Ich habe direkt mitgeschrieben.
Tipp, Tipp, Tipp. Hey, kurzer Einspieler. Wusstet ihr eigentlich, dass wir eine Good Shots Challenge haben? Eine Foto-Challenge, bei der ihr auch was gewinnen könnt. Und zwar 2 Fotokoch-Gutscheine. Es lohnt sich also mitzumachen. Wir wollen, dass ihr ein bisschen kreativ werdet. Ihr sollt mal etwas anders fotografieren, als ihr es gewohnt seid.
Und dafür könnt ihr natürlich ein paar Hilfsmittel benutzen. Es kann einfach die Blume vor dem Objektiv sein, die ihr davor haltet und die dann irgendwie Schatten wirft oder so. Oder ihr versucht es mal mit einer Feinstrumpfhose, die ihr davor spannt. Oder ihr benutzt ein Prisma oder einen Filter. Werdet kreativ. Was ihr genau machen müsst, damit wir eure Bilder dann sehen, die Infos findet ihr auf unserem Instagram-Account goodshotsonly.podcast. Und wir freuen uns auf eure Einsendungen. Viel Glück!
Okay. Ich glaube, wir sind bereit für die nächste Frage. Und das ist eine sehr spannende Frage, weil da haben wir im letzten Podcast jetzt noch nicht so viel drüber geredet. Also in der letzten Folge, die ihr euch alle anhören könnt. Und zwar bei Nicole Briese fragt, Katharina, wie war dein Verlauf von Preisen? Und damit meint sie wahrscheinlich von Anfang bis heute. Also von 2019 beispielsweise bis heute.
Also ich habe angefangen bei diesem Portal, das haben auch die meisten dann so angegeben als Budget, das waren immer 100 Euro pro begleiteter Stunde am Hochzeitstag. Also war ich 8 Stunden, habe ich 800 Euro gekriegt, so 10 Stunden 1000 Euro. Und das habe ich die ersten 2 Jahre so gemacht. Da war ich auch Kleinunternehmer und so, ist halt also total gut gepasst. Und dann habe ich immer so erhöht, also ich glaube, ich war dann irgendwann, habe ich so 1,2 für 8 Stunden. Und dann habe ich immer, wenn ich 5 Buchungen hatte, habe ich es um 300 Euro erhöht. Also sobald 5 Leute das gebucht haben, habe ich es um 300 Euro erhöht. Ja, weil ich finde, es ist so, dann ist ja auch kein Zufall mehr. Ich finde, man hat manchmal vielleicht Glück bei einem Preis, aber sobald es 5 Leute gebucht haben, ja eigentlich nicht mehr. Mhm. Das habe ich einfach immer so weitergemacht, bis ich bei 2022 2,3 oder irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie 2,3 für 8 Stunden. Und dann hatte ich die Hochzeit von Finding Melissa. Dann habe ich gedacht, boah, jetzt übertreibe ich es mal voll und bin auf 2,9 für 8 Stunden. Aber ich war so, okay, krass. Weil ich halt dann eben, obwohl ich quasi noch nicht die Buchungen hatte für den Preis, sondern bin ich einfach höher gegangen. Mhm. Und dann haben dieses für 2,9, das ging so schnell und mein Jahr war einfach total schnell, total voll. Und das war dann eben, 2021 bin ich hochgegangen und dann hatte ich dieses 2022, dieses wahnsinnig volle Jahr mit diesen 40 Hochzeiten, wo ich diese Preisliste hatte. Und dann habe ich mir für 2023 gedacht, irgendwie geht das nicht. Und dann bin ich mal so auf 3,6 für 8 Stunden hoch, aber das haben die Leute irgendwie auch noch gut gebucht. Und dann hatte ich letztes Jahr noch so 4 Hochzeitswochenenden frei, die ich hätte hergeben wollen. Und dann war ich damit, liebe Grüße an Annika Dürmeier, meine Second Shooterin damals auf Mallorca. Dann haben wir irgendwie darüber geredet, boah, irgendwie ist das Jahr viel zu krass, ich will weniger Hochzeiten machen, was mache ich denn jetzt? Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir können mir jetzt mal irgendwie einfach mal eine Preisliste machen, die ich mich nie trauen würde. Aber eigentlich bin ich froh, wenn die Wochenenden nicht gebucht werden, weil eigentlich bin ich schon voll. Aber ich probiere es jetzt einfach mal aus. Mhm. Und dann habe ich aber meine Preisliste eben auch so geändert, wie ich vorher meinte, dass ich nicht mehr nach Stunden arbeite, sondern ich habe dann gesagt, gut, es gibt 1, 2 oder 3 Tage und es ist alles inklusive. Also meine Reisekosten sind da inkludiert, da ist eine zweite Fotografin dabei und was ich liebe, es ist ein Album dabei. Das heißt, ich muss nichts mehr verkaufen. Also danach findet nicht so, hey, wollt ihr vielleicht noch das haben, sondern es ist einfach so, steht so fest. Mhm. Und da kosten aktuell, kann sich immer ändern. Vielleicht ändere ich es auch, dass man es gar nicht mehr einen Tag buchen kann. Was sagst du?
Alle 3 Anfragen.
Ja, genau, nach 5 Anfragen. Ja, also so fühle ich mich eigentlich jetzt. Die Preisliste habe ich jetzt bestimmt seit 1,5 Jahren nicht mehr geändert. Ja. Aber vielleicht ändere ich es einmal so, dass man mich nur noch 2 Tage buchen kann und nicht mehr einen Tag, muss ich mal gucken. Mhm. Aber aktuell ist es so, dass ein Tag 8.000 Euro kosten, 2 10 und 3 Tage 15.000. Aber bei 3 Tagen ist dann auch ein Video dabei. Und sonst kann man bei 1 oder 2 Tagen sich auch für 3.000 Euro ein Video noch dazu buchen. Genau. Das war quasi aber der totale Sprung von, ich koste eigentlich für einen Tag 3,6. Klar waren das auch nur 8 Stunden und ein Album noch dazu, aber gefühlt habe ich dann immer Stunden verschenkt. Und ich war dann 12 Stunden, habe gedacht, ach, das passt schon. Und habe viel zu wenig Reisekosten berechnet und habe mir gedacht, irgendwie geht das alles nicht auf. Und ich muss immer was rechnen und immer Stunden neu dazu verkaufen. Und ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert. Also, dass solche Preise funktionieren. Obwohl man dazu sagen muss, ich habe gestern so ein Danilo und Sharon Q&A gelesen. Die nehmen 45.000 für eine Hochzeit. Also, da habe ich mir gedacht, ach, also das sind ja Schnapperpreise. Aber ich mag eben, und das mögen auch die Kunden sehr, merke ich, dass man sich um gar nichts kümmern muss. Es ist so ein fixer Preis, da kommt gar nichts mehr oben drauf, weil alles inkludiert ist. Und das liebe ich, weil ich nichts verkaufen muss. Die Leute fühlen sich irgendwie auf der sicheren Seite, weil sie wissen, es ist fest. Und klar, es ist vielleicht auf den ersten Blick ein hoher Preis, aber ja, irgendwie buchen es die Leute trotzdem. Und damit fühle ich mich auch noch sehr wohl, weil ich finde es zwar viel, aber ich finde es jetzt nicht so, dass ich sage, ich will 50.000 für ein Wochenende, wo man sich denkt, mit was ist das gerechtfertigt?
Ehrlich gesagt sind es auch die Preise, die ich bei dir erwartet habe jetzt. Also als du gerade mit 2,9 angefangen hast, dachte ich so, hä? Hä? Hey, du nimmst doch safe 10k für da Hilfe. Ja. Eine ganz, ganz kurze Nachfrage, ganz schnell beantwortet. Als du da deine noch anderen Preise, deine 2,9 Preise ungefähr hattest, war da die Second Shooterin mit drin oder musste man die extra bezahlen?
Die hätte man extra bezahlen müssen, ja.
Also bist du da auch häufig dann noch alleine zu Hochzeiten gegangen?
Also theoretisch auf dem Papier ja. Aber ich habe natürlich dann immer trotzdem jemanden mitgenommen, weil ich es cooler fand zu zweit, habe sie dann selbst bezahlt. Und das meine ich mit dem, es ist sich nicht aufgegangen. Weil jemand wollte sie nicht dazu buchen. Mhm. Dann dachte ich mir aber, es ist eine Portfolio-Hochzeit, ich will richtig viel Footage. Dann nehme ich noch jemanden mit, bezahle ihn und also verdiene am Ende eigentlich nichts damit. Und das ist das, was wo ich gemerkt habe, ich will nichts mehr oben top verkaufen. Ich will, dass es alles inklusive ist.
Das verstehe ich. Es gibt jetzt noch eine Frage, die geht wieder in die gleiche oder in eine ähnliche Richtung, auf jeden Fall Finanzen. Ob du dir ein monatlich fixes Gehalt auszahlst?
Ja, also ich versuche das. Aber irgendwie hebe ich mir dann, also ich bin, also eigentlich muss man diese Frage skippen, weil ich bin super unvorbildlich, was Finanzen angeht, weil ich mir noch nie irgendwas kalkuliert habe. Ich sage immer alle, bevor du dich selbstständig machst, musst du kalkulieren, was brauchst du im Monat. Ich habe schon ein paar Mal angefangen zu überlegen, was brauche ich im Monat, und dann habe ich irgendwann aufgehört, das aufzuschreiben, weil ich so schockiert war, was ich ausgebe im Monat, obwohl ich gar nicht, also ich gehe halt einfach mega gerne mit Freunden essen und so weiter, da gebe ich einfach viel zu viel Geld aus. Deswegen, ja, theoretisch überweise ich mir ein festes Gehalt, aber wenn es mir nicht reicht, dann überweise ich mir einfach noch was. Das ist einfach, das ist wirklich nicht so besonders gut. Aber ändere ich dieses Jahr, weil ich jetzt auch für meine Second Shooter Fixkosten habe. Es variiert nicht mehr nach Stunden, sondern es gibt eine feste Summe für ein, zwei oder drei Tage. Und dann kann ich endlich mal, auch jetzt für dieses Jahr habe ich ja nur diese großen Pakete, nur mit festen Summen. Das heißt, ich kann auch endlich mal wirklich kalkulieren, weil ich weiß, was kriege ich. Genau, und was gebe ich aus ungefähr.
Dann weiß ich nicht, ob die nachfolgende Frage vielleicht ein bisschen unnötig ist, wenn du das jetzt schon gesagt hast, weil da gab es noch die Nachfrage, was machst du mit deinem Gewinn? Hast du ETFs? Legst du es in Aktien an?
Ja, das ist eine Sache, der ich mich gerade beschäftige, und aktuell spare ich einfach nur alles, aber will es eigentlich unnötig, deswegen werde ich auf jeden Fall irgendwas in ETFs investieren demnächst.
Ja.
Ihr? Habt ihr ETFs? Darf ich euch das auch fragen?
Klar. Also ich habe viel Verschiedenes. Also das ist jetzt nicht, dass in jedem Bereich dann irgendwie Unsummen liegen, aber ich habe von Bausparvertrag über Sparkonto, über Tagesgeldkonto, über ETFs und über Aktien, Einzelaktien, das ist aber eher aus Spaß, doch, daher auch eher so 100 bis 100, 200 Euro insgesamt oder so. Also das ist nichts, das habe ich mir irgendwann wirklich aus Spaß gemacht, und die laufen auch alle richtig kacke. Also Einzelaktien kann ich keine Tipps geben, bei allem anderen glaube ich schon, okay. Ich habe Genossenschaftsanteile auch, also ich habe quasi einmal durch die Bank weg fast alles ein bisschen. Aber wie gesagt,
das escalated quickly.
Okay. Nein, also wie gesagt, das ist auch nicht so, dass da jetzt überall übertriebene Unsummen liegen. Aber nicht, dass ich jetzt dabei eine Finanzberaterin wäre.
Bei mir ist es nicht ganz so ausgeprägt. Aber tatsächlich habe ich auch vor, ich weiß nicht, ein paar Jahren so einen Rappel bekommen, da ich so dachte, kacke, du bist selbstständig und irgendwie musst du ja was machen. Und der ausschlaggebende Punkt war dann eine Freundin, die mir so ein bisschen Sicherheit gegeben hat, die sich ein bisschen mehr mit Finanzen auskennt als ich. Und dann habe ich mal mit ETFs gestartet. Aktien habe ich tatsächlich keine, weil ich gerade der Meinung bin, ich habe zu wenig Ahnung davon, um jetzt einfach ein bisschen blind irgendeinem YouTube-Video zu vertrauen. genau, deshalb habe ich ETFs, und meine Wunschvorstellung, da versuche ich mich ein bisschen reinzufuchsen, ist irgendwie noch mit einer Immobilie ein bisschen was für.
Ja, ist auch schön, ja, finde ich auch was Schönes. Ja.
Aber da bin ich noch gerade dran, und ich bin ein bisschen beruhigt, dass es vielen anderen auch so geht, dass sie sich ein bisschen da noch reinfuchsen müssen und noch nicht ganz.
Ja, man denkt immer, ja, nächstes Jahr irgendwie, nächstes Jahr kümmere ich mich mal drum, aber irgendwie ist ja das, was der Vorteil ist, dass man einfach die Zeit hat. Also quasi, je eher man startet, desto besser, und deswegen.
Voll.
Ja, genau. Voll.
Kleiner Buchtipp noch. Es gibt von Stiftung Warentest, ich glaube, das ist sogar for free oder es kostet nicht viel Geld, ein Buch Anfänger Finanzen anlegen, so ungefähr. Ich google gleich einmal kurz, wie das heißt, und sag's dann genau.
Aber ich könnte es auch einfach verlinken.
Oder auch so, genau. Genau. Auf jeden Fall, das ist, man muss kein Abo abschließen, man muss kein Coaching abschließen. Es ist simpel, einfach, es ist von Stiftung Warentest, es wird einem nichts Dummes angedreht, und da wird wirklich so gut alles einmal erklärt von Grund auf. Das kann ich jeder Person empfehlen, und ich habe auf Basis dessen alle meine Entscheidungen gefühlt getroffen. Also kann ich sehr empfehlen. Ja.
Sehr gut.
Ich würde sagen, in Hinblick auf die Zeit machen wir noch ein paar schnelle Fragen. Okay.
ein Wort, Antwort.
Ich hab da eine gute Frage für. FatimaJuini.de möchte wissen, bearbeitest du die Hauttöne separat bei Lightroom?
Nein, aber ich arbeite super viel mit KI-Masken. Also ich habe auf jedes Bild bestimmt 9 Masken bei Lightroom. Und da werden die Hauttöne auf jeden Fall weicher und ich mache die Sättigung so ein bisschen runter und die Temperatur so ein bisschen höher, dass sie so ein bisschen weniger rot und ein bisschen mehr braun haben. Das mache ich. Aber sonst mache ich das meiste an den Hauttönen in der Kalibrierung. Next.
Ah, wow, das war flott. Das hängt damit zusammen. So. Ja, voll. Das hängt damit zusammen. Hast du jetzt schon gesagt, vielleicht gibt es noch einen Geheimtipp. Rebecca.Maria hatte gefragt, hast du Geheimtipps beim Bearbeiten, um einen einheitlichen Bildstil bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen zu bekommen?
Ich finde so simple Sachen wie automatischen Weißabgleich einmal in Lightroom auszuwählen oder mal diesen Pinsel vom Weißabgleich einmal aufs Kleid zu tippen. Das, finde ich, hilft einem total, mal so eine Referenz zu bekommen. Dann, finde ich, Tipp bei der Bearbeitung, eben das Bild nicht so als Ganzes zu sehen, sondern schon viel mit Masken zu arbeiten, weil man einfach so, also zum Beispiel ziehe ich so blau und lila Töne relativ stark raus, weil, also ich war mal so ein bisschen kühler, jetzt versuche ich es ein bisschen weg von dem Kühlen zu sein, aber dass es nicht so kühl ist und dafür aber die Kleider sind oft bunt und haben was Lilanes und deswegen gibt es eine Maske, dass die Klamotten eine stärkere Sättigung haben, damit das da nicht rausgezogen wird, damit das noch farbgetreu ist. Oder was ich auch total viel mache, ist mit so Verlaufsfiltern zu arbeiten, dass ich so von links mal so ein bisschen was Helleres rüberziehe, weil oft irgendwie zum Beispiel, wenn die Leute im Standesamt stehen und da ist ein Fenster, das geht nur bis zur Hüfte, dann sind manchmal die Füße so sehr dunkel und auch so ein bisschen bläulicher und dann ziehe ich von unten so bei Helligkeit ein bisschen mehr Temperatur hoch. Also manchmal sind Leute so und sagen, oh Mann, das Grün vom Gras, das ist irgendwie nicht toll und dann verändern sie das ganze Bild und dann sind die Hauttöne plötzlich anders, anstatt einfach sich nur um das Gras zu kümmern. Also das würde ich auf jeden Fall sagen, macht viel aus bei der Bildbearbeitung.
Stefan Ringler Wedding möchte wissen, welches Lichtsetup nutzt du bei deinen Studio Days?
Oh, ich liebe das, das werde ich so oft gefragt und zwar ist das nur, nein, es ist nur natürliches Licht und es gab mir niemand. Also es ist einfach nur natürliches Licht, aber es sieht wirklich aus, als wäre es ein Lichtsetup. Also nur natürliches Licht, ich blitz nicht.
Die Frage wurde zum Teil schon in der letzten Folge beantwortet, deshalb hört da gerne rein, aber es hängt jetzt mit den Studio Days zusammen und zwar fragt fatimajuini.de nochmal, leihst du dir immer Kleidung und Accessoires für die Studio Days?
Eigentlich nicht. Aber habe jetzt angefangen damit. Jetzt habe ich so Klamotten, die ich mir leihe und Ohrringe, aber ich würde sagen, 80% der Leute nehmen ihr eigenes Outfit mit und finden das gut. Aber manchmal finde ich es so ganz cool, so einen Trenchcoat zu haben oder mal so ein bisschen besonders große Ohrringe, weil ich finde, coole Studiofotos machen es dann aus, wenn es aussieht, als wäre es eigentlich ein Fashion-Ding. Also auch gerne mal so mit Mantel, weil ich finde, wenn man dann einfach so mit nur Jeans und weißem T-Shirt. Ich finde, das hat immer so ein Fotostudio-Charakter. Und deswegen versuche ich, da einfach so ein bisschen mehr Variation reinzubringen durch dieses Klamottenleihen. Und letztes Jahr war es ganz cool, da hatte ich eben auch schon so ein paar Klamotten zu leihen. Aber eigentlich, die ganzen letzten Jahre habe ich es nicht gemacht. Ich habe es jetzt mal angefangen. Jetzt probiere ich es nochmal, mal gucken, wie sehr es angenommen wird. So, cool. Ja.
Sari.fotografie fragt, wie fotografierst du auf einer Hochzeit und hast du schon vorab im Kopf, was du einfangen möchtest?
Ich habe schon so bestimmte Sachen, also fotografiere mit 35 und 85 die meiste Zeit, aber habe auch so einen Gürtel um, wo ich meinen 24er habe, was je nach Location, das merke ich dann relativ schnell, ob das zur Location passt, ich dann oft das 24er auch hernehme, sonst kommt es wieder in die Tasche. Bei Brautpaar-Fotos fotografiere ich meistens mit 50 mm und die Szenen, die ich im Kopf habe, eigentlich nicht, aber es ist schon so, dass ich so bestimmte Sachen versuche, so Storytelling-mäßig festzuhalten. Also, keine Ahnung, das Gebäude von außen, so bestimmte Sachen bei Reden, die Reaktion auf den Redner. Also, da habe ich schon so ein paar Shots und so ein paar Drohnenshots, wo ich weiß, da will ich dann und dann Drohnenshots machen. Aber sonst versuche ich mich da nicht so, das nicht so zu machen. Ich habe das eine Zeit lang sehr versteift gemacht mit Storytelling und ich hatte das Gefühl, dass die Reportagen sehr ähnlich sind und ich würde gerne so ein bisschen mehr, dass jede Hochzeit ist ja sehr individuell, deswegen würde ich gerne da ein bisschen mehr von wegkommen, aber trotzdem Storytelling nicht vernachlässigen, aber ja, so ein Mix würde ich sagen. Ich go with the flow quasi an dem Tag, aber ja, genau.
Dann gibt es von ihr ja auch nochmal die Frage, woher nimmst du deine Inspiration für die Aufnahmen oder von wem?
Ich würde gerne sagen, dass ich so ein Typ bin, der sagt aus Filmen und aus Büchern, aber ich bin einfach so ein, also voll auf, also gerne auf Instagram. Ich habe so eine Inspo-Seite und manchmal mache ich mir dann quasi gerade für dieses Shooting vor der Hochzeit, frage ich so Leute, okay, was macht ihr so hobbymäßig oder irgendwie so und dann versuche ich dazu Bilder, Inspirationen rauszufinden und ja, eigentlich am meisten Instagram und Pinterest so ein bisschen, aber ja, genau, das war's.
Du scheinst, als würdest du alles mit Selbstsicherheit machen, bist du auch mal unsicher, in Klammern gewesen.
Oh, gute Frage. Also, ich würde sagen, dass ich niemand bin, der unsicher ist, es sei denn, alle sprechen nur Englisch. Das ist immer so. Ich bin jetzt auch gerade dabei, ich habe so zweimal die Woche jetzt immer Englischunterricht, weil ich dieses Jahr so viel Amerikaner als Paare habe und das geht einfach nicht. Also ich kann schon mich schon verständigen, aber wenn ich so müde bin nach 12 Stunden, dann fällt mir kein einziger Satz mehr ein, so ungefähr. Und ich habe schon, also ich würde sagen, sprachtechnisch habe ich manchmal so eine Unsicherheit, aber nicht schlimm. Also da fühle ich mich einfach so einen Ticken wohler in meiner Haut, aber, oh doch, und zwar, ich habe mich früher unwohl gefühlt, als ich noch nicht, auf Hochzeiten manchmal, wenn ich vorne stand bei der Trauung, als ich noch nicht mein Outfit für mich gefunden habe, sondern ich habe jede Hochzeit gedacht, was ziehe ich heute an? Und dann war ich zum Beispiel auf einer Hochzeit und so, hier, letztes Jahr war ich auf Sizilien auf einer Hochzeit und ich bin mittlerweile immer schwarz, sehr schön angezogen, aber da habe ich gedacht, es ist nur der Vorabend und dann habe ich coole schwarze Birkenstocks, weil ich mir dachte, hier, wir sind hier, so, es ist voll leger, ist, keine Ahnung, wir sind hier auf Sizilien. Ich habe aber sonst wirklich schöne große Ohrringe, schwarz, und war ich angezogen. Dann kam da jeder mit hohen Schuhen, krassesten Anzug und ich war so, yo, ich will hier einfach weg. Da habe ich mich so unwohl gefühlt und habe mich wieder so gefühlt wie damals auf Hochzeiten, wenn ich plötzlich an mir runtergeguckt habe und auch gemerkt habe, Gäste gucken mich an und denken sich, vielleicht nicht ganz so passend ihr Outfit irgendwie. Und ich weiß, dass super viele Sneaker auf Hochzeiten und so tragen. Ich habe das auch ganz lange gemacht, aber ich habe gemerkt, wenn ich einfach ein bisschen schönere Schuhe trage, einfach schwarz, fühle ich mich so viel selbstbewusster an einem Tag und habe auch nicht dieses, bei einer Trauung stehe ich dann auch mal vorne. Es ist halt so, aber ich denke mir, früher habe ich mir manchmal gedacht, oh, guck nicht so, ich weiß, mein anderes Kleid war in der Wäsche oder ich weiß nicht. Also weil ich war immer so, ich meine es eigentlich nicht so, mein Outfit. Und da war ich schon unsicher und das versuche ich jetzt sehr zu vermeiden, dass ich was anhabe, wo ich mich sehr, sehr gut fühle und wo niemand judgy ist irgendwie. Leute sind ja nicht judgy, aber letztens hat mich einer beim Brautpaargespräch, hat mich der Bräutigam gefragt, was ich tragen würde auf Hochzeiten, weil ihre Gesellschaft ja sehr schön angezogen ist. Das sei ihm auch wichtig, was ich anhabe. Dann habe ich mir gedacht, krass, hat mich noch nie jemand gefragt. Aber manche Leute legen einfach sehr großen Wert auf diese Ästhetik. Das fand ich auf jeden Fall spannend, dass das kam. Ja, das war wieder eine sehr lange Antwort. Aber auf jeden Fall, wenn ich nicht das Richtige an hatte oder habe, fühle ich mich auf jeden Fall unsicher. Aber sonst bin ich tendenziell ein selbstsicherer Mensch, ja.
Interessant, aber die Hochzeit hast du dann angenommen oder hat es mit dem Paar nicht so harmoniert?
Oh, auf jeden Fall angenommen. Die haben so, also ich meine, wenn sie mich schon fragen, was müssen sie dann erst tragen und die Gäste, wenn sie mich nach meinem Outfit fragen.
Okay, dann noch eine Frage von bei-Alice Elmer. Machst du immer doppelte Datensicherung auch bei der Videokamera?
Nee, bei Videokamera nicht, genau. Ich filme auch mittlerweile nicht mehr mit der kleinen oben drauf, sondern mit meiner Second Shooterin, aber man kann bei der Nikon Z6 nur auf einer Speicherkarte die Videodateien speichern. Also ich weiß gar nicht, ob es geht, aber es ist auf jeden Fall so, dass man sich entscheiden muss, wo die Videos gespeichert werden.
Okay.
Also nur Foto doppelt.
Wie ist generell dein Equipment auf Hochzeiten?
Nikon Z6 theoretisch viermal, weil ich habe sie zweimal und mein Second Shooter hat sie zweimal. Also meine Second Shooter kriegen immer von mir das Equipment gestellt. Die Second Shooter fotografieren mit 35 und 85 und ich mit 35, 85, 24, 50 und habe den Godox Blitz.
Okay, letzte Frage von meiner Seite. Dann kommt Alinas letzte Frage. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Zwei Hochzeiten im Jahr fotografieren und noch irgendwas anders dazu, nicht im Jahr, im Monat, zwei Hochzeiten im Monat oder vielleicht eine Hochzeit im Monat, die ganz toll ist, fotografieren und irgendwas anders noch machen, was gar nicht mit der Fotografie zu tun hat, sondern ich sprudel immer vor Ideen, ich habe immer so ganz viele Sachen, die ich mehr machen würde und mit weniger Hochzeiten, glaube ich, habe ich auch mehr Zeit für solche Projekte und könnte ich jetzt gar keine Beispiele nennen, weil da so viele Sachen in meinem Kopf sind, aber irgendwas anders mache ich auf jeden Fall noch.
Ganz kurz da als Einschub, das ist nämlich auch eine Frage, könntest du dir vorstellen, Mitarbeiter einzustellen, auch fürs Backoffice, für Bearbeitung etc.?
Auf jeden Fall eher auf Freelancer-Basis. Ich habe auch eine, so eine Freelancerin, die macht immer wieder so Albengestaltung für mich oder wenn ich irgendwie, zum Beispiel wenn ich jetzt einen Vortrag da für die Julia und Jill-Konferenz machen muss, das schicke ich ihr dann und sage, guck mal drüber und formatiere das schön. Also solche Sachen macht sie für mich. Aber ja, könnte ich mir schon vorstellen. Aber nee, eigentlich eher so auf Freelancer-Basis. Ich hasse Verpflichtungen und hätte quasi zu viel. Ich mag es dann nicht, dann monatlich ihr was zahlen zu müssen, sondern einfach so nach Bedarf, würde ich sagen.
Dann kommt jetzt die letzte Frage aus der Community. Also wir haben tatsächlich noch ein paar, aber ich hoffe, wir haben jetzt zumindest jeder, der welche eingesendet hat, eine Frage genommen. Und so ungefähr haben wir, glaube ich, auch über alles gesprochen. Die Frage lautet jetzt für dich, wie würde denn deine Traumhochzeit aussehen?
Tatsächlich, ich glaube, unspektakulär, weil ich finde, je mehr man auf Hochzeiten ist, desto mehr denkt man sich, auf dieses ganze große Shishi kommt es nicht an. Also, keine Frage, ich liebe das, zu fotografieren. Ich finde das toll, was die Leute da machen. Aber für mich wäre das, glaube ich, nichts. Ich würde in München zum Standesamt gehen und dann irgendwie zum Italiener in München. Ist schon schöne Deko so ein bisschen, aber einfach so zum Italiener. Und danach die Lola-Bar mieten, die Alina auf meinem Geburtstag. Die weiß, wie trinkfreudig meine Freunde sind. Und das ist also, ich glaube, ich würde einfach mich mit meinen Freunden dann in der Bar trinken. Also tatsächlich hier nach außen wirkungstechnisch wäre es natürlich cooler, wenn ich sagen würde, ich würde total exklusiv heiraten wollen. Aber da bin ich mal ehrlich und würde sagen, ich glaube, ich würde so gar nicht exklusiv heiraten, obwohl ich richtig viel Kleider hätte, glaube ich, weil ich könnte mich nicht entscheiden. Das ist das Einzige, was ich viel Geld ausgeben würde, weil ich finde so viel Kleider so schön. Ich glaube, ich würde jede Stunde gefühlt ein neues Kleid anziehen wollen. Dafür geht dann das Geld drauf. Aber sonst also ganz einfach und schön und einfach mit den Ängsten. So.
Aber ich glaube, trotzdem wird es eine ziemlich coole Hochzeit, weil ich war auf deinem Sommerfest und es war ja nur ein Sommerfest, keine Hochzeit. Da gab es irgendwie einen Live-DJ, eine Live-Band, die ultra geil war. Ja, du hattest voll die guten Drinks. Du hattest Pizza. Es gab einfach, du konntest dir Pizza machen lassen. Also,
ich liebe so Sachen.
Sachen. Du hast also jeden Sommer schon eine Hochzeit, deswegen brauchst du keine mehr.
genau, ist echt so.
Alright. Nice, das war doch ein mega guter Abschluss. Und auch eine coole Folge.
Ja, vielleicht kannst du dir noch ein Hochzeitspaar der Zukunft manifestieren, weil wer die letzte Folge gehört hat, der weiß, dass du dir ja quasi Melissa und Florian, eine deiner, weiß ich nicht Lieblings, aber besonderen Hochzeiten, die hast du dir ja auch halbwegs manifestiert. Wen würdest du noch wollen?
Das kann ich dir sofort sagen. Ja, Leute, die mir schon richtig lang folgen, die wissen, das wurde mich mal gefragt beim Q&A, so 2-3 Jahre bevor die sich verlobt haben, habe ich schon gepostet, dass ich die gerne mal fotografieren würde. Und da haben mir voll viele geschrieben, wie krass, dass du es mal in deinem Q&A beantwortet hast. Und damals habe ich geschrieben, Melissa und Flo und wen ich habe so einen Crush auf Lena Gerke und ihren Dustin Mann. Und da würde ich schon wahnsinnig gerne Hochzeitsfotos machen. Ich überlege auch die ganze Zeit, wie ich da rankomme, vielleicht mal von den Familienfotos zu machen. Aber ich glaube, es ist voll schwer. Aber ich glaube, dann höre ich auf zu fotografieren, wenn ich die Hochzeit fotografiert habe. Das wäre krass.
Auf, nächstes Jahr machst
Pass
du die
auf, was du sagst.
Ja, genau. Okay, dann bedanken wir uns jetzt recht herzlich, dass du bei der Folge auch dabei warst. Ganz, ganz lieben Dank, dich nochmal unseren bzw. der Community Fragen gestellt hast. Mega interessant. Ich glaube, wir könnten noch wirklich lange weiterquatschen, wenn wir nicht alle heute noch Termine hätten.
Ja.
Ja, ich hoffe auch, euch da draußen haben die Community-Fragen-Edition heute gefallen. Ihr könnt, falls eure Frage nicht beantwortet wurde oder ihr noch Fragen habt, könnt ihr, glaube ich, jetzt auch bei Katharina All You Can Ask Coachings buchen. Also hüpft mal auf ihren Instagram oder ihre Webseite rüber und gerne auch auf unser Instagram, goodshotsonly.podcast. Dann freuen wir uns, wenn ihr in 2 Wochen nochmal dabei seid. Lieben Dank dir, Katharina.
Danke euch.
Dankeschön.
Tschüss.
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 Good Shots Only, der Fotografie-Podcast.